Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Wir beginnen heute mit der Lage im Nahen Osten. In Syrien herrscht nach dem angekündigten Waffenstillstand zwischen den Regierungstruppen und den kurdisch angeführten Milizen eine angespannte Ruhe.
Genau, besonders in der Stadt Al-Raqqa ist die Situation sehr gespannt. Dort galt in der Nacht und heute laut Augenzeugen eine Ausgangssperre. Anwohner wurden über Lautsprecher von Moscheen aufgerufen, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben.
Die Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Sharra hatte am Sonntagabend diesen Waffenstillstand angekündigt, im Konflikt zwischen den kurdisch angeführten syrischen demokratischen Kräften, den SDF, und den Regierungstruppen. Was sind denn die Bedingungen dieser Einigung?
Die Einigung sieht nach Angaben aus Damaskus vor, dass die SDF die Kontrolle in den Provinzen Al-Raqqa und Dair al-Sawa abgeben sollen. SDF-Kämpfer sollen in staatliche Strukturen integriert werden und Damaskus soll die Kontrolle an Öl- und Gasfeldern und Grenzübergängen im Nordosten übernehmen.
Interessant ist auch, dass die SDF sich bisher nicht öffentlich zu dem Waffenstillstand geäußert haben. Unter dem Text des Abkommens ist aber der Name und die Unterschrift ihres Kommandeurs Maslum Abdi zu lesen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Kritiker der Vereinbarung und vor allem die kurdische Bevölkerung fürchtet, dass die Einigung das faktische Ende der kurdischen Selbstverwaltung im Nordosten Syriens einläuten könnte. Die als Rojava bekannte Verwaltung ist ja Teil des langen Strebens der Kurden nach einem eigenen Staat.
Die ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern lebt neben Syrien vor allem im Irak, im Iran und in der Türkei. Auch in Syrien dreht sich der Konflikt vor allem darum, wie viel Autonomie und welche Rechte die Kurden erhalten. Aus kurdischen Quellen hieß es übrigens, dass Abdi heute in die syrische Hauptstadt Damaskus reisen wolle, zu einem Treffen mit Übergangspräsident al-Sharra'a. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es allerdings nicht. Al-Sharra'a verschob unterdessen einen ab heute geplanten zweitägigen Besuch in Berlin.
Ein weiteres wichtiges Thema aus der internationalen Politik. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die US-Regierung für deren Geringschätzung multilateraler Konfliktlösung kritisiert.
In einem BBC-Interview sagte Guterres auf die Frage nach dem jüngsten Vorgehen von US-Präsident Donald Trump: Es gibt solche, die glauben, dass die Macht des Gesetzes durch das Gesetz der Macht ersetzt werden sollte. Es gebe in Washington eine klare Überzeugung, dass nur die Ausübung von Macht und Einfluss durch die Vereinigten Staaten zähle. Guterres wies auch die Kritik Trumps zurück, der die Vereinten Nationen als nutzlos dargestellt hatte. Die UN sei stark engagiert bei der Lösung aller Konflikte, habe aber keine Druckmittel, um sich durchzusetzen. Es ist wahr, dass Großmächte mehr Durchsetzungsvermögen haben, so der UN-Chef. Wichtig sei aber, zwischen kurzfristigen Erfolgen und einer Beseitigung von Konfliktursachen zu unterscheiden. Guterres forderte zudem eine Reform des UN-Sicherheitsrats. Es spiegele nicht die Welt der Gegenwart wider, dass dort drei europäische Staaten permanent vertreten seien.
Und aus Asien erreichen uns Nachrichten aus Vietnam. Das Land berät beim 14. Parteitag der Kommunistischen Partei über seinen politischen und wirtschaftlichen Kurs für die kommenden Jahre. Vietnam ist ja einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Südostasien. Zu dem mehrtägigen Kongress in der Hauptstadt Hanoi werden mehr als 1.500 Delegierte aus dem ganzen Land erwartet. Der Parteikongress, der nur alle 5 Jahre stattfindet, gilt als wichtigstes politisches Ereignis in dem Einparteienstaat. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftliche Entwicklung, Reformen des Staats- und Parteiapparats sowie die personelle Neuaufstellung der Führung. Vietnam hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften Asiens entwickelt. Erklärtes Ziel der Parteiführung ist es, Industrialisierung und Digitalisierung voranzutreiben und die Produktivität zu steigern. Bis 2030 will Vietnam den Status eines Landes mit gehobenem mittlerem Einkommen erreichen. Deutschland ist übrigens Vietnams größter Handelspartner innerhalb der EU. Das Handelsvolumen wächst seit Jahren, vor allem in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik, Textilien und erneuerbare Energien. Das EU-Vietnam-Freihandelsabkommen hat den Marktzugang zusätzlich erleichtert. Zum Ende des Parteitags am Sonntag steht die Wahl des Parteivorsitzenden für die Amtszeit von 2026 bis 2030 an, des mächtigsten Mannes im Land. Der derzeitige Parteivorsitzende, Tô Lâm, gilt als Favorit für eine zweite Amtszeit. Es gibt aber Spekulationen, dass er versuchen könnte, zusätzlich das Amt des Staatspräsidenten zu übernehmen und beide Funktionen in einer Person zu vereinen. Ein solcher Schritt würde an das chinesische Führungsmodell erinnern.
Derweil wächst die Kritik an der Menschenrechtslage. Die Organisation Human Rights Watch monierte im Vorfeld, das Verfahren zur Wahl der künftigen Führung des Landes sei undemokratisch und intransparent. Im Vorfeld des Parteitags seien zahlreiche prominente Dissidenten festgenommen worden.
Wenn wir schon bei der internationalen Politik sind, da gab es auch noch eine wichtige Entwicklung zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat sich für einen Regierungswechsel im Iran ausgesprochen.
Das kam, nachdem ihn der oberste Führer der Islamischen Republik als Verbrecher bezeichnet hatte. Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen, sagte Trump dem Nachrichtenportal Politico. Die Machthaber in Teheran stützten ihre Herrschaft auf Unterdrückung und Gewalt.
Irans Ayatollah Ali Khamenei hatte Trump zuvor für die landesweiten Massenproteste in seinem Land verantwortlich gemacht. Vor Anhängern in Teheran sagte der Ayatollah, Trump habe persönlich in die Unruhen eingegriffen und die Aufständischen ermutigt.
Die Situation ist sehr angespannt. Trump hatte die Führung in Teheran davor gewarnt, die Teilnehmer der Massenproteste hinrichten zu lassen und auch ein militärisches Eingreifen nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte eine Sperrung des iranischen Luftraums Spekulationen über einen möglichen US-Luftangriff ausgelöst.
Trump verwies bezüglich des Ausbleibens eines US-Angriffs darauf, dass die iranischen Behörden die Hinrichtung von 800 Menschen abgesagt hätten. Trumps Berater hätten ihm gesagt, dass die USA nicht über genügend Streitkräfte in der Region verfügten, um der iranischen Staatsführung einen erheblichen Schlag zu versetzen. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und Begleitschiffe sind US-Medienberichten zufolge auf dem Weg in die Region. Auch würden zusätzliche Kampfjets und Raketenabwehrsysteme dorthin verlegt. Beamte in der Region hielten einen Angriff weiterhin für möglich. Khamenei räumte übrigens ein, dass es tausende Tote während der Proteste gegeben habe. Einige Menschen seien auf unmenschliche, brutale Weise getötet worden. Der oberste Führer machte dafür die Aufständischen verantwortlich.
Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und Begleitschiffe sind US-Medienberichten zufolge auf dem Weg in die Region. Auch würden zusätzliche Kampfjets und Raketenabwehrsysteme dorthin verlegt. Beamte in der Region hielten einen Angriff weiterhin für möglich.
Khamenei räumte übrigens ein, dass es tausende Tote während der Proteste gegeben habe. Einige Menschen seien auf unmenschliche, brutale Weise getötet worden. Der oberste Führer machte dafür die Aufständischen verantwortlich.
Iranische Aktivisten berichteten hingegen, dass Sicherheitskräfte mit großer Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen seien und Menschen gezielt mit Kopfschüssen getötet haben sollen. Diese Angaben können allerdings nicht unabhängig überprüft werden. Ausgelöst wurden die Proteste Ende Dezember von einer dramatischen Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation.
Sozusagen als Überleitung zum Sport, da haben wir leider weniger erfreuliche Nachrichten aus Melbourne. Nach dem verheißungsvollen Auftakt hat es für die deutschen Tennisprofis bei den Australian Open am zweiten Turniertag ausschließlich Enttäuschungen gegeben.
Tatjana Maria, Ella Seidel und Daniel Altmaier schieden in Melbourne allesamt in der ersten Runde aus. Vor allem Altmaier erlebte gegen den Kroaten Marin Cilic beim 0:6, 0:6, 6:7 ein regelrechtes Debakel.
In den ersten beiden Sätzen zeigte der 27-Jährige gegen den US Open Champion von 2014 eine desolate Leistung. Der Davis-Cup-Profi wurde vom 37 Jahre alten Kroaten vorgeführt und zeigte kaum Gegenwehr. Was besonders auffällig war, erst nach 69 Minuten konnte Altmaier zum 1:1 im dritten Satz das erste Aufschlagspiel gewinnen. da er vor den Australian Open auch schon beim Turnier Adelaide gegen den Spanier Jaume Muna nach 3:0-Führung verloren hatte, blickte Altmaier auf eine Serie von insgesamt 25 verlorenen Aufschlagspielen nacheinander zurück. Altmaier sagte dazu: Wenn man 25 Spiele in Folge verliert, macht man sich natürlich seine Gedanken, weshalb das passiert ist. Er habe in der Vorbereitung einiges in seinem Spiel umgestellt. Das habe im Training gut funktioniert, auch gegen gute Spieler. Im Wettkampf klappe es noch gar nicht. Auch Ella Seidel hatte eigentlich gute Chancen. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor gegen die Russin Oksana Selechmeteva aber mit 3:6, 6:3, 0:6 und muss damit weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Seidel erwischte gegen Selechmeteva eigentlich einen guten Start und lag schnell ein Break vorne. Danach leistete sich die Norddeutsche aber zu viele vermeidbare Fehler und gab den ersten Satz ab. Im zweiten Durchgang steigerte sich Seidel, spielte druckvoller und schaffte den Satzausgleich. Zuvor war bereits Tatjana Maria durch ein 3:6, 5:7 gegen die Kroatin Petra Marcinko ausgeschieden. Maria gab gegen Marcinko im zweiten Satz eine 5:3-Führung noch aus der Hand. Die 38-Jährige sagte nach der Niederlage gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin: Ich wäre gerne in den dritten Satz gekommen, aber es hat leider nicht sollen sein. Sie hätte es sich anders gewünscht, aber es sei kein einfaches Match gewesen. Interessant ist, was Maria für die Zukunft plant. Sie will weiter nach Australien kommen, zumindest für 2 weitere Jahre. Denn 2028 wird ihre Tochter Charlotte 14 Jahre alt und darf dann auf der WTA-Tour spielen. Unser Ziel ist es, einmal ein Doppel zusammenzuspielen. Und ich hoffe, dass es dann in 2 Jahren klappt, sagte Maria. Am Dienstag haben Eva Lüss, Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff noch die Chance, die deutsche Bilanz in Melbourne aufzubessern. Lüss spielt gegen die Rumänin Sorana Kirstia, Siegemund bekommt es mit der Usbekin Jutmila Samsonova zu tun. Eine schöne Geschichte gibt es aber auch. Die Zeit von Stan Wawrinka bei den Australian Open ist noch nicht vorbei. Der 40 Jahre alte Schweizer, der am Ende der Saison seine Tenniskarriere beenden wird, setzte sich in seinem Erstrundenspiel gegen den Serben Laszlo Djere mit 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 durch. Ich bin wegen euch noch einmal wiedergekommen, sagte Wawrinka, der 2014 bei den Australian Open seinen ersten von insgesamt 3 Grand-Slam-Titeln holte, an die ihm zujubelnden Fans gerichtet. Im Alter von 40 Jahren und 296 Tagen ist Wawrinka der zweitälteste Spieler in der Geschichte des Profitennis, der in Melbourne ein Spiel gewonnen hat. Älter war 2020 nur der Kroate Ivo Karlovic. Wawrinka triumphierte ja in einer Zeit, in der die Superstars Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und auch Andy Murray die Siege bei den 4 Grand-Slam-Turnieren eigentlich unter sich ausmachten. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.